Manfred, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ein ganz wichtiges Thema, was du begleitet hast mit deinem Film Das letzte Tabu. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie ist die Idee entstanden?
Wir hatten schon längere Zeit vor, über das Thema einen Film zu machen. Wir hatten einen Erstkontakt zu Thomas Hitzlsperger Ende 2017, weil das Thema uns selbst umtreibt, weil es ein grundlegendes Thema ist. Wie kann es sein, im 21. Jahrhundert in einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft, dass Homosexualität im Profifußball ein derart großes Problem ist, dass Spieler nicht sie selbst sein können und sich verstecken? Und wir haben dann festgestellt, dass ab 2018 so eine neue Phase beginnt, wo sich plötzlich junge Spieler während ihrer aktiven Karriere outen. Das fing 2018 an mit Colin Martin, dann kam Andy Brennan, Joshua Cavallo in Australien, dann Jack Daniels in England und 2023 Jakob Jankto, und haben dann gesagt, jetzt müssen wir den Film machen, weil wir diese Entwicklung auch einmal kennzeichnen müssen. Das lag uns sehr am Herzen.
Dann gehst du voller Euphorie in so ein Projekt, willst das natürlich auch in Deutschland darstellen, und ich vermute, relativ schnell gab es dann die ersten Hürden und Hindernisse.
Ja, also ich mache seit über 25 Jahren Dokumentarfilme und hatte noch nie solche Schwierigkeiten, Probleme. Normalerweise rufst du an und sagst, ja, können wir ein Interview machen, und dann ergibt sich irgendetwas. Es gibt immer Leute, die sagen, ich habe keine Zeit oder das Thema passt mir nicht, aber du findest immer Leute. Und ich habe dann probiert, auf der Ebene Vereine, Verbände auch Gesprächspartner zu finden, aber ich habe überall Absagen bekommen.
Hast du eine Erklärung dafür?
Nein. Ich glaube, also ich kann nur darüber spekulieren, weswegen ich Absagen bekomme. Und ich glaube, Homophobie spielt da keine Rolle, sondern das ist die Berührungsangst zu diesem Thema. Und wo ich mich frage, wo kommt die her? Weswegen spielt das im Profifußball eine so große Rolle? Warum geht man nicht offen damit um? Weil wir wissen, es gibt Homosexuelle im Profifußball. Es gibt Homosexuelle in der Bundesliga. Das ist ja kein Geheimnis.
Hast du denn Argumente, Begründungen für diese Absagen bekommen, oder wurde es auch einfach gesagt, nein, wir äußern uns nicht?
Ich habe nie mit den Protagonisten oder Interviewpartnern selbst ein Gespräch führen können. Das lief alles über Berater und Manager. Und ich kann nur einen Berater zitieren, der sagte, solange XY Trainer ist, wird er sich zu diesem Thema nicht äußern.
Da steckt auch schon was hinter. Zwischen den Zahlen kann man das dann auch verstehen.
Ja, aber ich glaube, es sind generell die Berührungsängste zu diesem Thema. Und ich frage mich, woher die kommen, weswegen das eine Rolle spielt. Weil seit dem Outing von Thomas Hitzlsperger hat sich ja auch etwas ergeben. Das Thema ist ja in der Öffentlichkeit. Und wir sehen, wie normal die Öffentlichkeit damit umgeht. Thomas Hitzlsperger hat ja viele Interviews seitdem gegeben, und er wird immer gefragt, was hat sich eigentlich für dich seitdem geändert? Und er sagt, es hat sich alles zum Positiven entwickelt.
Wir haben ja das gute Beispiel im Frauenfußball. Da ist es ja normalisiert, sage ich mal.
Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob du gestern Lena Kassel gehört hast. Die war ja bei Lanz. Die ist auch genau zu diesem Punkt gefragt worden. Und sie sagt, es sind für sie zwei Gründe. A, es gibt im Frauenfußball die umgekehrte Diskriminierung. Es wird quasi erwartet, dass du lesbisch sein musst. Sonst interessierst du dich überhaupt gar nicht für diesen, in Anführungsstrichen, Männersportfußball. Und B, im Fußball, im Frauenfußball ist natürlich wesentlich weniger Geld vorhanden. Und sie sagt, wenn man sich da outet, kann man weniger verlieren, weil es da weniger um Fragen des Marketing und des Sponsorings geht.
Wenn du mit Euphorie in so einen Film gehst, mit einer Vision, gab es denn dann Tage, wo du dann gesagt hast, ich kann das gar nicht so verwirklichen, meine Idee, wie ich es eigentlich wollte.
Ja,
Höre
aber
auf.
das ist aber grundsätzlich bei allen Dokumentarfilmen der Fall. Du hast nachher nie den Film, den du dir ganz zu Beginn vorgestellt hast. Aber hier bei diesem Film hatte ich tatsächlich irgendwann auch dieses Gefühl, schaffe ich es überhaupt eigentlich, 90 Minuten über diesen Film zu erzählen, weil du natürlich davon auch abhängig bist, dass du Unterstützung erfährst von den Protagonisten. Und die habe ich zum Glück gefunden bei den Spielern, die sich geoutet haben.
Ist der Männerfußball irgendwo noch verloren in der, ich sag's mal brutal, in der Antike? Sind die nicht gesellschaftlich mitgegangen, dass das, was draußen passiert, passiert aber nicht im Fußball?
Also, ich finde, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Homophobie immer noch ein Thema ist. Wir können ja nicht so sagen, dass in allen anderen Bereichen es okay ist für Homosexuelle. Aber ich finde, dass gerade Fußball oder Männersport insgesamt so eine letzte Bastion ist, wo so ein Klischeebild herrscht, wie du als Mann sein musst, was Männlichkeit bedeutet. Und es wird überhaupt gar nicht hinterfragt, dass es Homosexuelle gibt, die diesem Klischeebild des heterosexuellen Mannes absolut entsprechen und umgekehrt. Vor allen Dingen auf dem Fußballplatz. Wenn man sich mal anschaut, Fußball ist ja eine arbeitsteilige Angelegenheit. Du hast ja nicht nur 10 Kämpfer in der Mannschaft, sondern du hast auch immer diese Filigranen, wie ein Mehmet Scholl, wie ein Jamal Musiala. Das sind ja eher Balletttänzer, wo man denkt, also das entspricht ja auch nicht dem Männlichkeitsbild schlechtweg. Aber das ist ja das Schöne am Fußball. Das ist ja auch das, was uns fasziniert, dass du eine Gruppe findest aus unterschiedlichen Talenten, die gemeinsam ein Ziel verfolgt, nämlich den Ball über die Linie zu bringen. Und darum sollte es gehen im Fußball. Es geht nicht darum, welche Religion du hast, welche Hautfarbe du hast oder welche sexuelle Orientierung du hast, sondern es geht darum, ein Tor zu erzielen in einer Mannschaft. Und da ist jedes Talent wertvoll.
Hauen wir da nicht zu sehr auf den Fußball drauf? Ist es nicht im Handball, im Basketball, im Volleyball, bei der Leichtathletik, überall im Sport genauso? Oder siehst du bei den anderen Sportarten andere Tendenzen?
Nein, also das hat ja auch gestern Thomas Hitzlsperger auch bei Lanz gesagt. Nenn mir einen schwulen Basketballspieler, nenn mir einen schwulen Handballspieler. Da ist es genauso. Ich habe ja vorhin gesagt, das betrifft ja nicht nur den Fußball, sondern den Männersport an sich. Aber ich glaube, im Fußball ist es noch mal extremer, weil das so ein großes Milliardengeschäft ist, wo wirklich jeder kleinste Quadratzentimeter ausgeleuchtet wird, wo du ständig in der Öffentlichkeit bist. Und das ist ja auch Teil der Dokumentation, wo ich mit Per Mertesacker und Barbara Rafati spreche, die ja über dieses Druckpotenzial im Profifußball an sich reden und die ja auch ihre Probleme hatten. Bei Barbara Rafati ging es ja so weit, dass er auch versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Das ist also da nochmal eine besondere Konstellation im Profifußball.
Du warst auch in anderen Ländern unterwegs. Ist das ein globales Problem oder ist es eher ein deutsches Problem?
Nein, das ist ein globales Thema, auf jeden Fall. Und ganz zum Schluss weisen wir ja darauf hin, dass es weltweit 500.000 Fußballprofis gibt in über 190 Ländern. Und wir haben nur 7 geoutete Fußballprofis weltweit.
Hast du Hoffnung, vielleicht auch durch diesen Film, dass etwas passieren kann in Deutschland, oder ist es so verbohrt, dass da die Hoffnung sehr gering ist?
Wir sehen ja, dass es eine Entwicklung gibt und das zeigen wir ja auch im Film. Wir zeigen ja den ersten homosexuellen Fußballprofi, der sich geoutet hat. Das war 1990. Und die Gesellschaft war damals so homophob, das war in England, dass er sich 1998 das Leben genommen hat, weil er komplett isoliert war, gesellschaftlich, aber auch familiär. Und da haben wir eine Veränderung erfahren. Es gibt eine Entwicklung. Und dass sich jetzt ab 2018 junge Spieler während ihrer Karriere outen, das werte ich als ganz wichtigen Entwicklungsschritt. Und ich will hoffen, dass wir uns da weiterentwickeln. Aber das funktioniert nur, indem das Thema öffentlich ist. Weil wenn ich ein versteckter homosexueller Spieler bin, oute ich mich doch nur, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Akzeptanz ist, dass da drüber gesprochen wird. Wenn es totgeschwiegen wird, wie das von den Vereinen, von den Verbänden teilweise auch gemacht wird, hast du als Spieler das Gefühl, die wollen nicht, dass drüber gesprochen wird, weil sie mich auch nicht akzeptieren. Die wollen dieses Thema an sich nicht.
Der DFB und auch die DFL haben ja immer auch ihre Aktionsspieltage. Das geht von Ehrenamt bis zu Rassismus, was ja auch alles ehrenwert ist. Warum schafft es der Verband nicht zu sagen, wir machen heute auch mal einen Spieltag in Richtung Homosexualität?
Fände ich großartig. Fände ich großartig. Also alles, was gemacht wird, was angeschoben wird, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, ist richtig und wichtig.
Du hast ja gesagt, seit 1990 war das erste Coming Out.
Ja.
Wie viele Jahre da vergangen sind. Wir gehen ja auch ganz tolerant mit um. Wir haben ja auch bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart in der Vorstandsetage, der sich geoutet hat mit Alexander Werle. Wir haben Politiker, wir haben Schauspieler, alles Mögliche. Glaubst du, dass es wie viele andere Dinge dann auch irgendwann mal schnell geht, wie so eine Lawine? Oder glaubst du, dass es dann richtig lange noch dauern wird?
Ja, das ist die große Frage. Und ich habe eine Hoffnung mit der Aktion, die Markus Urban plant, der ja am 17. Mai hofft, dass es zu einem Gruppen-Coming-out kommt von homosexuellen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern in England, Deutschland und Österreich. Und da kann ich ihm nur die Daumen drücken, dass ihm das gelingt, weil das wäre wie eine Befreiung, wenn sich dieses Thema so groß plötzlich in der Öffentlichkeit findet und das aber auch auf verschiedenen Schultern verteilt ist. Weil man stelle sich vor, wenn das ein Einzelner macht, wie groß allein der mediale Druck ist.
Was glaubst du denn oder was hast du für Vorstellungen, wie die homosexuellen Fußballer eigentlich im Alltag leben?
Das ist wirklich die große Frage. Ich weiß nicht, ob du die beiden Interviews kennst von 2006 und 2012, wo es zwei Journalistenkollegen gelungen ist, mit einem also homosexuell einen Spieler Kontakt aufzunehmen und ihn anonym zu befragen, wie es ihm geht. Und das ist wirklich, also wenn man sich diese Interviews durchliest, ganz furchtbar. Also ich habe mich da auch wirklich geschämt, selbst als Fußballfan, weil man das so absurd findet, die Situation. Die Drucksituation, wir haben gerade schon drüber gesprochen, im Fußball ist riesengroß und dann müssen sich diese Menschen, um in diesem System funktionieren zu können, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verstecken. Das sind dann so ganz berührende Momente. Ein versteckt lebender Spieler wird dann gefragt, was sein größter Traum ist. Und er sagt, einmal mit meinem Freund im Restaurant essen zu gehen. Und das zeigt ja dieses ganze Absurde, worum es geht, weil diese Spieler wollen eigentlich nur Gleichberechtigung, das, was wir haben. Mehr wollen sie ja nicht. Und einer, finde ich, der wichtigsten Sätze, die in diesem Film gesagt werden, stammt von Tatjana Egeling. Wir wollen doch eigentlich nur in Ruhe und in Frieden leben. Und wenn ihr uns in Ruhe lasst, geht es uns eigentlich toll und prima.
Du hast einige Filme gemacht, viele Dokus gemacht. Aber wenn man dich jetzt auch so sieht und hört, ist das ein Film, der, ich will nicht sagen, dich belastet, aber der dich noch, obwohl der Film fertig ist und auch jetzt ausgestrahlt wird, weiterhin begleitet, weil er dich irgendwie mitnimmt?
Ja, aber das ist immer so, wenn ich Filme mache, nehme ich immer was mit. Ich habe beispielsweise einen Film über Stalingrad gemacht. Es ist auch 20 Jahre her, aber das bleibt auch in einem. Wenn Menschen etwas erleben, was sie in wirklich größte existenzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Und das ist bei diesem Thema auch so, weil ich auch ganz großer Fußballfan bin. Mein ganzes Leben taktet sich durch den Fußball. Wenn Sommerpause ist, weiß ich manchmal überhaupt gar nicht, was für ein Wochentag ist, weil ich komplett verloren bin. Und ich bin froh, wenn die Bundesliga wieder anfängt. Und wenn ich mir überlege, dass in meinem Verein ein Spieler ist, der mich alle 3 Tage glücklich macht, weil er eine tolle Aktion auf dem Platz hat, er aber unglücklich lebt, dann ist das für mich als Fan klaustrophobisch, die Vorstellung.
Jetzt ist es sehr spekulativ, aber jetzt stell dir vor, es gibt jemanden, der diesen Film jetzt geguckt hat und am Samstag sich vor dem Spiel aufgrund auch deines Films outet, weil er die Kraft bekommen hat, auch durch diesen Film, weil er denkt, ich muss jetzt was tun. Was könntest du dir vorstellen, was passieren würde in so einem Stadion?
Ich glaube, dass die Gesellschaft wesentlich weiter ist, als wir gemeinhin denken. Wir haben ja das Beispiel im Film, wo Jakob Jankto, der sich im Februar 2023 outet, 4 Wochen nach seinem Outing auswärts mit seiner Mannschaft anreisen muss zum Erzrivalen. Und er im Vorfeld damit rechnet, dass die gegnerischen Fans ihn homophob beleidigen werden. Und er wird dann eingewechselt und wird quasi den gegnerischen Fan damit als Einzelperson in Anführungsstrichen präsentiert. Und er steht an der Seitenlinie, der Stadionsprecher sagt, jetzt wird eingewechselt Jakob Jankto und er geht auf den Platz und was passiert? Nichts. Wie eine ganz normale Einwechslung. Er spielt ja mittlerweile auch in der Serie A in Italien. Und man hört auch überhaupt gar nichts über homophobe Äußerungen der italienischen Fans. Also meine Hoffnung wäre, aber auch mein Gefühl sagt mir, dass die meisten Fans, der größte Teil der Fans, das als völlig normal ansehen würde und diesen Spieler sofort akzeptieren würde. Nämlich als das, was er ist, als guten Fußballer.
Der Film läuft seit 13.02. bei Amazon Prime Video. Wie ist bisher die Resonanz?
Also ich verfolge die Pressemitteilung und die sind durchweg positiv, was mich wieder freut, weil dadurch auch dieser Optimismus, der ja auch in diesem Film eine Rolle spielt, nach außen getragen wird. Ich habe ja alle geouteten Spieler gefragt, wie geht es dir eigentlich jetzt? Was hat das Coming Out bewirkt? Und alle erzählen positive Geschichten. Also Jakob Jankto, dann Colin Martin, der ja auch eine ganz besondere Geschichte erlebt, wo seine Mannschaft um den Aufstieg in die erste US-Liga spielt, er aber beleidigt wird von dem Gegenspieler und seine Mannschaft geschlossen sich solidarisch erklärt und den Platz verlässt, weil sie lieber auf den Abstieg verzichten, als ihrem Mitspieler Colin Martin das Gefühl zu geben, dass das sie nicht interessiert, dass er homophob beleidigt wurde. Oder Matt Morton, der Spielertrainer ist in der 9. englischen Liga und der sich lange überlegt, wie wird die Kabine reagieren, wenn ich mich oute? Und wir haben ihn ja gedreht im Umfeld, auch in der Kabine und er sagt, das ist genauso wie vorher. Und seine Mitspieler sind eher froh und dankbar, dass er sich geoutet hat, weil sie jetzt selbst das Gefühl haben, dass er dadurch ein glücklicherer Mensch ist.
Im Rassismus kennen wir das, wo dann die Mannschaften tatsächlich auch vom Feld gehen. Das haben wir auch erlebt, wenn ein Mitspieler, der farbig ist, beleidigt wurde von den Fans, ist auch die ganze Mannschaft schon runtergegangen. Das auch in höherklassigen Ligen. Wollen wir hoffen, dass das vielleicht dann im Bereich Homosexualität auch so passiert, ne? Was ist denn dein allergrößter Wunsch?
Mein größter Wunsch ist, dass wir in 10 Jahren auf diesen Film zurückgucken, den ich gemacht habe, und uns an den Kopf fassen und sagen, was war das eigentlich für eine Zeit?
Die aber schon ganz lange ist. Seit 1990 und eigentlich auch schon früher, das muss man sich mal vorstellen.
Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, ich sehe da eine Entwicklung und hoffe, dass diese Entwicklung weitergeht.
Berufen immer nach Toleranz, 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 wenn ich ehrlich bin.
Ja, das stimmt. Und ich finde, ist dann immer spannend, wenn diese Frage dann zurück auf den Fußball kommt und dann thematisiert wird, kann, muss, soll der Fußball politisch sein? Das heißt, Fußball ist ja so stark in der Gesellschaft verankert, das hat man in Katar. Muss ich jetzt Stellung dazu nehmen, zu der Menschenrechtssituation in Katar als deutsche Nationalmannschaft? Oder sage ich, nee, hier geht es tatsächlich nur um das Sportliche? Und das ist ja auch spannend zu sehen, wie da die Meinungen auseinandergehen.
Aber wenn wir jetzt, boah, wir könnten jetzt stundenlang reden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, rechte politische Strömungen, auch gegen auch rassistische Strömungen, aber dann gehen sie doch ins Stadion und wenn dann der Farbige das entscheidende Tor für seine Mannschaft macht, dann vergisst er jeglichen Rassismus in seinem Kopf. Deswegen glaube ich auch, wenn man wieder positiv an die Sache gehen würde, dass wenn sich tatsächlich diese Toleranz, was Homosexualität angeht, in die Stadien kommen würde, dass es da tatsächlich, wie du auch beschrieben hast, gar keine Rolle spielt.
Also mir als Fußballfan, bei mir ist der Leidensdruck tatsächlich so groß. Ich sitze vor dem Fernseher 10 Zentimeter von dem Bildschirm entfernt und brüll Kommandos, weil ich diese irrationale Vorstellung habe, dass es irgendwas bewirkt, dass der mich hört. Links! Ist doch völlig frei! Und wenn dann dieses Tor fällt, diese Befreiung, die man empfindet, und ich bin diesem Spieler so dankbar, oder wenn eine gute Abwehraktion ist oder ein genialer Pass aus dem Mittelfeld kommt, wo ich das Gefühl mit mir rumtrage, wo ich auch das Gefühl habe als Fan, ich möchte diesem Spieler auch was zurückgeben, glaube ich, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, weil meine Traumvorstellung wäre, wenn sich auch ehemalige Spieler outen, sagen, ich war mal in den 80er Jahren Bundesligaspieler, ich war in den 90er Jahren Bundesligaspieler,
Gibt's ja
ich
auch,
habe
ne?
in der Nationalmannschaft gespielt. Führungsspieler, große Spieler, wo man sagt, mein Gott, sehe ich jetzt diesen Spieler, diesen Menschen anders? Glaube, da wird keiner auf die Idee kommen, plötzlich Ansätze zu revidieren, zu sagen, ey, das war immer mein Held. Und dann arbeitest du ja auch mit diesen Vorurteilen im Kopf. Das haben wir ja auch in diesem Film. Warum können Homosexuelle angeblich kein Fußball spielen? Da werden ja diese ganzen Vorteile aufgezählt in dieser eher ironisch gemeinten Sequenz. Und dann kommen wir zu Matt Morton, der also diesem Idealbild eines heterosexuellen Mannes entspricht, auch auf dem Fußballplatz. Er sagt, ich bin aggressiv, ich grätsche, ich bin technisch total schlecht und ich mache mir total viele Feinde und dann kommt der Ellbogen raus. Also, wo alle Fans sagen, boah, so einen Spieler brauchen wir in der Mannschaft, der räumt auf, der hat diese Aggression. Testosteron beladen. Fußball ist ja auch ein Kampfsport. Sport an sich diente ja in früheren Zeiten der Wehrertüchtigung. Also da können ja nur echte Kerle dann platzieren. Und es ist Matt Morton und es geht ja darum, glaube ich, auch diese Vorteile im Kopf zu verändern, die rauszukriegen. Und das wäre natürlich, wenn sich ehemalige Spieler outen würden, wäre das natürlich auch großartig. Um vor allen Dingen den jungen aktiven Spielern da auch zur Seite zu stehen.
Erstmal glaube ich tatsächlich, es wird keinen geben, Fußballfan von einem Club, wenn das entscheidende Tor fällt und es hat ein Schwuler geschossen, wird keiner sich weniger freuen.
Nein.
Definitiv. Und trotzdem überlege ich mir dann immer, warum ist das mehr oder weniger bei den Frauen normal? Weil das ist ja auch eine Homosexualität, das ist ja auch ein Sport. Warum dürfen Frauen das? Das dürfen. Warum zeigen die das? Und wir haben damit keine Probleme. Aber bei den Männern nicht.
Naja,
Ich
also es
krieg.
gibt da, ich habe mit der Tanja Walter-Ahrens auch ein Interview geführt, die sich auch genau mit diesem Thema beschäftigt und die auch vor allem im Jugendbereich sich sehr stark engagiert. Und sie hat auch die Tendenz festgestellt, dass Mütter schon dazu tendieren, ihre Töchter nicht in den Fußballverein zu schicken, wenn die 12, 13, 14 sind, weil die Angst haben, dass ihre Töchter da auf Lesben treffen und umgebogen werden können. Also das ist, also wie ich
Aber
sagte,
das muss ja auch irgendwo Spuren haben, ne? Das muss ja irgendwo.
das ist diese umgekehrte Diskriminierung, wo ich denke, ey Leute, lasst doch die Leute sich entwickeln. Habt doch mal Zutrauen. Und was ist daran bitte so schlimm, wenn du eine andere sexuelle Orientierung hast? Ich kann das nicht nachvollziehen, weil die Kinder können doch selbst entscheiden und die empfinden das ja auch. Wenn du jetzt zu mir sagst, Manfred, du musst aber so und so empfinden, ich kann ja gegen mein Grundgefühl nicht an. Ich bin so, wie ich bin und ich spüre das ja irgendwann. Das sagt ja auch Thomas. Also auch Matt Morton. Matt Morton hat erst mit 30 Jahren herausgefunden, dass er homosexuell ist. Der war vorher mit Frauen zusammen, weil er geglaubt hat, das muss so sein. Und als er seinem Vater sagt, ich bin homosexuell, sagt er, aber was war denn mit Katie? Was war mit Sandra? Was war mit Petra? Und der sagt, ja, aber ich habe damals schon gespürt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wollte diesem Gesellschaftsbild entsprechen und habe jetzt rausgefunden, eigentlich sind es Männer. Thomas war ja auch vorher mit einer Frau zusammen. Und nicht, weil er was verstecken wollte, sondern weil das ein Prozess war, hat er mir erzählt. Der geht ja ganz offen und ehrlich mit diesem Thema um. Und da würde ich mir als Mutter von einer 12- oder 13-jährigen Mädchen würde ich mir keine Sorgen machen, sondern im Gegenteil, ich fände das toll, wenn du weißt, dass es homosexuelle Menschen gibt in deiner Mannschaft, weil du dann auch in diesem Sportumfeld deine Vorteile abbauen kannst als Kind, was ja auch wichtig ist für deine eigene Entwicklung. Wie gehst du mit Menschen um, wenn du denkst, der gehört eine Minderheit an? Wie positioniere ich mich selbst und wie verhalte ich mich später als Erwachsener, wenn ich mitkriege, dass jemand beleidigt wird? Weil ich eigene Erfahrung gemacht habe und diese Vorurteile im Kopf abgebaut habe.
Ich finde es vor allen Dingen auch erschreckend, dass du führst da gar nicht zwei Leben. Wenn du dich versteckst, du gehst nach Hause, bist in deiner Wohnung, bist ein anderer Mensch. Wie du eben schon gesagt hast, du gehst nicht mit deinem Freund irgendwo essen. Das ist ein Traum. Überleg mal, was das für ein Traum ist. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und das ist ja diese Frist ist ja gar nicht zu definieren. Sind das 5 Jahre, 10 Jahre? Ist es dein ganzes Leben lang? Weil du auch eben wunderbar gesagt hast, einer, der Nationalmannschaft gespielt hat, 80er, 90er Jahre, warum sagst du das nicht? Du versteckst dich ja dein ganzes Leben lang womöglicherweise. Und das kriege ich nicht in meine Birne.
Ja, das ist auch das, was Thomas sagt. Du hast ja nicht nur die Verantwortung während deiner Profikarriere, sondern auch für das Leben danach. Und er hat ja auch gestern bei Lanz drüber gesprochen. Er versteht nicht, weswegen Spieler, die längst nicht mehr aktiv sind, sich immer noch nicht outen, sondern immer noch versuchen, diesem Bild nach außen zu entsprechen. Und das sagt ja auch Markus Urban in der Dokumentation, entscheide selbst, sind es 90 Minuten oder 90 Jahre.
Und du beeinflusst ja nicht nur dein eigenes Leben, sondern das auch deines Partners. Der darf ja auch nicht rausgehen und sagen, ich bin mit dem Fußballer so und so zusammen. Das kommt ja auch noch dazu. Die darf man auch nicht vergessen.
Ja, und es gibt ja auch Fußballer, die diesem Druck entgehen wollen, alle 3 Tage in der Kabine gefragt zu werden, hast du keine Freundin, hast du keine Frau, warum heiratest du nicht, warum hast du keine Kinder, die dann heiraten und Kinder kriegen. Und die Ehefrau weiß das nicht. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist
Nur
absurd.
damit der Fußball spielen kann.
Das ist absurd. Wahnsinn. Ich kann mir das alles gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und das ist genau das, was du angesprochen hast, ist diese Scheinheiligkeit. Wir wissen das. Wir können das wissen. Die Kollegen vom Rundmagazin haben das ja 2006 schon eruiert. Oder der Kollege 2012, der das für die Bundeszentrale für politische Bildung geführt hat, das Interview mit den anonymen homosexuellen Spielern. Wir wissen das. Wir können das wissen, wenn wir uns darum bemühen. Aber wir gehen trotzdem alle 3 Tage zum Spiel und schauen drüber hinweg. Und Barbara Grafati sagt ja im Interview, man kann sich gar nicht vorstellen, wovon wir hier sprechen, wie viele homosexuelle Spieler eigentlich in der Bundesliga sind. Das sind 3 bis 4 pro Kader. Das muss man sich mal hochrechnen in der Bundesliga, wie viel das sind, die so ein Leben führen müssen.
Ja, eben, es kann ja gar nicht sein. Der Verstand sagt das ja bei den Zahlen, weil du sagst 500.000 Profifußballer. Es gibt ja, warum soll ausgerechnet die alle nicht homosexuell sein? Das geht ja gar nicht. Wäre schon sehr eigenartig. Bist du denn irgendwo in deinen Recherchen auf jemanden gekommen, der schwul ist, aber das nicht sagen will? Wo dann vielleicht auch einen Namen auf einmal hat, ist das, oh, ja, okay, aber gar
Nein,
nicht.
nein, aber das ist auch ein Ansatz, der mich überhaupt null interessiert hat, weil ich finde, das ist eine Privatsache. Und selbst wenn ein Interviewpartner was gesagt hätte, Vermutung oder wie auch immer, geht es hier rein und da raus. Weil das finde ich ist auch eine ethische Frage. Als Dokumentarfilmer, wo du deine Grenzen ziehst, und das war eine ganz klare Grenze. Und ich habe auch nicht die Fragen verstanden von Bekannten, wo ich dann gesagt habe, ich mache jetzt einen Film über Homosexualität im Profifußball. Oh ja, wer outet sich denn in deinem Film? Das war immer die erste Frage, sage ich, niemand. Und das ist auch nicht Sinn des Films.
Das ist Boulevard, das ist nicht Doku-Style, denke ich auch so.
Ja, und also, als ich dann gesehen habe, ich bekomme immer mehr Absagen von Verbänden und Vereinen, habe ich gedacht, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut, weil dann habe ich mehr Zeit, meine Protagonisten erzählen zu lassen. Also Spieler, die sich geoutet haben. Damit du als Zuschauer mal für ein Gefühl hast, ah, wie geht's denen und was sind das eigentlich für Menschen? Und wo du dann nachher sitzt als Fußballfan und denkst, ey, wenn so einer bei mir in der Mannschaft spielen würde, wo wäre das Problem? Es gäbe kein Problem. Null. Das sind alles ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Männer.
Richtig. Gerüchte, ich will auch keinen Namen nennen, gab es ja immer wieder von irgendwelchen Trainern, Spielern. Und angeblich wussten ja auch Leute genau das, was du gesagt hast. Ja, der hat ja eine Frau, weil. Ne? Aber es wurde nie offiziell gemacht. Gerüchte und Namen fielen ja auch immer öfter, auch von verschiedenen Seiten. Aber da nachzuhaken ist, glaube ich, auch, das macht man auch nicht. Das ist dann auch irgendwie nicht die feine englische Art.
Nein, nein, also du musst dir ja nur überlegen, wie würdest du reagieren, wenn einer auf die Idee käme, einen abendfüllenden Kinofilm über das Privatleben von Oliver Dütschke zu machen. Ja.
Das ist langweilig.
Nein, wäre, nein, jeder Mensch, Oliver, hat eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Jeder. Du musst die nur erzählen. So, du musst die Bereitwilligkeit haben. Und das ist auch etwas, was jeder Mensch für sich entscheiden muss. Also vor allen Dingen Coming Out ist das Privateste und das Intimste, was es überhaupt gibt. Und mit diesem Film möchte ich auch nicht erreichen, dass sich jetzt alle outen, sondern das soll Privatsache bleiben. Die Spieler sollen eher das Gefühl haben, dass es okay ist, wenn sie sich outen wollen, dass es keine Rolle spielt. Aber ob es zum Coming Out kommt, das soll Privatsache bleiben.
Wenn du so einen Film angehst, von Anfang bis Ende, hast du jetzt das Gefühl, dass dieser Film noch nicht zu Ende erzählt ist?
Kein Film ist zu Ende erzählt, vor allen Dingen im Dokumentarbereich nicht. Vor allen Dingen, du zeigst immer nur die Spitze vom Eisberg. Du sitzt ja mit hunderten Stunden Archivmaterial. Und Rohmaterial. Wir haben ja gedreht und gedreht und gedreht und gedreht. Und das musst du nachher runterkürzen auf 90 Minuten. Und du hast als Filmemacher, wenn du diesen ganzen Prozess über Monate begleitet hast, immer das Gefühl, ich muss noch das erzählen, ich muss noch das erzählen, ich muss noch das erzählen. Ich sehe also, wenn ich einen fertigen Film sehe, nie den Film, sondern das, was ich weggelassen habe.
Was war denn dein schönster Moment bei deinen Dreharbeiten für diesen Film?
Es gab viele schöne Momente. Was mich sehr berührt und fasziniert hat, war diese extreme innere Stärke von allen Interviewpartnern, von allen Protagonisten, wenn man sich überlegt, worüber die da gerade sprechen. Über diesen Wunsch der Gleichberechtigung. Und da sitzt ein Colin Martin vor dir, ein ganz ruhiger, ganz aufgeräumter Charakter mit einer ganz großen inneren Stärke, der von seinen Ängsten erzählt, die er hatte, als er mit 13, 14 merkt, dass er homosexuell ist, aber diesen Traum hat, weiter Fußball spielen zu wollen. Und er sitzt da und erzählt seine Geschichte. Und da denkt man sich, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre? Wäre ich auch so ruhig mit dieser inneren Stärke? Oder würde ich nicht am liebsten sagen, ey Leute, über was sprechen wir hier eigentlich? Seid ihr eigentlich wahnsinnig? Wir leben im 21. Jahrhundert. Und was ist das für eine Situation, in der ich bin? Weil du fühlst dich ja immer als Teil der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Du bist ja ein Angehöriger der Gruppe, die ausgrenzt oder die diesen homosexuellen Spielern das Gefühl gibt, dass es nicht okay ist, dass sie sich outen.
Stimmt. Eigentlich, doof gesagt, hätte es diesen Film gar nicht gebraucht.
Ja, das wäre mein größter Wunsch.
Komischer Gedanke, aber ist mir gerade so eingefallen, tatsächlich. Warum müssen wir so einen Film noch haben in diesen Zeiten? Aber schön, dass du ihn gemacht hast.
Ja.
Vielleicht wirkt er ja auch auf. Das wäre schön. Manfred, war mir eine große Freude, mit dir geredet zu haben.
Ja.
Das ist schon gemacht. Bin auch wieder ein bisschen nachdenklich. Ich bin auch so einer, das wirkt noch nach bei mir. Und das ist immer gut.
Alles klar.
In diesem Sinne, toi, 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 weiterhin viel Erfolg. Schöne Projekte wünsche ich dir. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. Würde mich sehr freuen.
Alles klar, Oliver. Tschüss.
Ne?